Vertrauen. Vertrauen auf den Herrn. Wie gehen wir mit Schwierigkeiten um? Können wir nur dann glauben, wenn es uns gut geht? Oder glauben wir auch dann, wenn es uns schlecht geht? Wie gehen wir damit um, mit unserem Glauben, wenn es uns auch mal schlechter geht? Sind wir dann auch bereit, auch den Herrn zu bekennen? Sind wir dann auch bereit, wirklich am Herrn festzuhalten, wenn er uns in Schwierigkeiten führt? Darum soll es uns heute Morgen gehen, um diese Frage, wie sollen wir glauben? Was sollen wir tun, wenn es uns mal nicht so gut geht, wie es uns ja hier eigentlich auch geht? Ich möchte uns dazu heute mal nicht den Predigttext heute zu Anfang vorlesen. Denn wenn man den Predigttext von Anfang an liest, dann weiß man ja, wie es ausgeht. Und ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, was ich mit meiner Frau öfters mal mache, wenn die so Romane kauft, dann lese ich immer am Buchrücken, was da drauf steht. Und dann gehe ich immer zu meiner Frau hin und sage dann, ich weiß, wie das ausgeht. Die Antwort ist ja. Sie werden zusammenfinden, es wird ihnen gut gehen und so weiter. Sie werden heiraten. Und dann sagt meine Frau immer, ja, das ist doch gar nicht wichtig, das weiß ich doch auch. Es ist nur wichtig, wie es geschieht. Und genau das wollen wir heute Morgen auch machen. Wer trotzdem mitlesen möchte, in 1. Samuel 30 steht diese Begebenheit vom König David. Eine doch relativ unbekannte Begebenheit, nicht eine der großen Begebenheiten, sondern eine relativ unbekannte. Eigentlich sehr gut dazu, nicht sofort alles zu lesen, sondern wir wollen es so lesen, wie David es auch erfährt. 4 Punkte sind hier zu nennen. Einmal, halte den Stress überhaupt erstmal aus, wenn du in eine Schwierigkeit kommst. Der zweite, dann rufe den Herrn an. Handle nach Gottes Wort, das dritte. Und das vierte, erkenne, was Gott getan hat. Zunächst einmal, halte den Stress überhaupt erst einmal aus. In 1. Samuel 30, da geht es David sehr schlecht. Er wollte sehr gerne in den Kampf ziehen, aber er durfte nicht. Er ist gerade daran gehindert worden, mit den Philistern gegen Saul, seinen Feind, in Kampf zu ziehen, weil die Führer des Volkes ihm kein Vertrauen entgegenbrachten. Und in seiner Ehre gekränkt, muss er zurückgehen mit seinen Männern in seine Stadt. In die Stadt, die die Philister David vor ein paar Jahren geschenkt hatten. Aber dort erwartet ihn eine böse Überraschung. Geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen, die darin waren, gefangen genommen, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten niemanden getötet, sondern sie hatten sie nur weggeführt und waren ihres Weges gezogen. Was für ein Schock. Was für ein Schock für David und seine Männer. Ausgerechnet die Amalekiter. Saul sollte sie vor ein paar Jahren ausrotten. Aber in seinem Ungehorsam hatte er es nicht getan. Und Sauls Ungehorsam, der Mann, gegen den er so gerne in den Kampf ziehen wollte und wo er nicht ziehen durfte, gerade der Ungehorsam dieses Mannes rächt sich nun gegen Davids Besitz und seine Frau. Seine Frauen. Wie wütend kann David auf Saul gewesen sein? Die einzige Stadt, die David gehörte, verbrannt. Bewohner weg. Und das nur, weil Saul ungehorsam gewesen ist. David und seine Männer sehen, was ihnen vor Augen ist. Aber sie sehen nicht das, was der Autor uns noch dazu sagt. Sie hatten niemanden getötet, sondern sie hatten sie weggeführt und waren ihres Weges gezogen. Das wusste David nicht. Wir wissen das. Wir kommen damit in eine Situation und können David von außerhalb beobachten. Wie sieht Gott David? Und dann können wir uns die Frage stellen, wie würde Gott uns sehen, wenn wir genauso reagieren würden? Würde er das gut befinden oder schlecht? Schauen wir uns doch die Situation an aus der Sicht Gottes, in der wir stecken. Ist nicht immer einfach. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen, dann wird unser Blick geschärft für das, wie Gott uns sieht. Wir sehen nur unsere kleine Parzelle, aber Gott sieht das große Bild. David sieht auch nur die kleine Parzelle. Sie sehen die Stadt, verbrannt mit Feuer, ihre Frauen und ihre Söhne und Töchter weg. David und seine Männer haben vielleicht auch Spuren gesucht, haben keine Leichen gefunden. Aber was sagt das schon aus, wenn die ganze Stadt nur ein Haufen von Schutt und Asche ist? Da kann man ja nichts mehr finden. Und David und das Volk, das bei ihm war, erhoben ihre Stimme und weinten, bis sie keine Kraft mehr hatten zum Weinen. Ein langes und anstrengendes Weinen muss das gewesen sein. Am Schluss können sie einfach nicht mehr. Sie haben sich ausgeweint, haben keine Kraft mehr zum Weinen und weinen sich in einen unruhigen Trauerschlaf. David denkt an seine beiden Frauen, die er in Ziklag zurückgelassen hatte. Denn auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden. Ahinoram, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. So schläft auch David ein. Er denkt an seine Frauen, er träumt von ihnen, die eine hübsch, die andere intelligent. Wütend auf Saul, dem er die Schuld geben möchte am Verlust seiner Frauen. Ein unruhiger Schlaf. Doch kaum ist David aufgewacht, da stellen sich auch noch seine Männer gegen ihn. David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David kann ja nicht verantwortlich gemacht werden für den Überfall auf Ziklag. Trotzdem versucht seine Mannschaft, ihn zum Sündenbock zu machen. David könnte verzweifeln. Er muss um sein Leben bangen. Aussichtslos. Verloren. Keine Versicherung zählt hier. Aber in dieser aussichtslosen Lage macht David genau das Richtige. Er macht genau das, was auch wir beherzigen sollten in schwierigen Situationen. Er rennt nicht weg, sondern er rennt zum Herrn. Er weicht nicht aus, sondern er ruft den Herrn an. In Vers 6 lesen wir, und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Vom Herrn allein erwartet er alle Hilfe. In seiner Schwachheit lässt er sich stärken vom Herrn. In seiner Ohnmacht lässt er sich vom Herrn beleben. Der Herr ist ein lebendiger Gott. In seiner Trauer lässt er sich vom Herrn aufrichten. Und so bekommt er neuen Mut. Er erwartet alle Hilfe vom Herrn. Was machen wir? Machen wir es so wie David? Wenn es uns schlecht geht, versuchen wir aus eigener Kraft dort rauszukommen, versuchen wir die Lage, in der wir uns befinden, aus eigener Kraft zu meistern? Oder wenden wir uns an den Herrn? Keine Lage ist so aussichtslos, dass man nicht mehr sich an den Herrn wenden könnte. Der Herr ist Meister in jeder Situation. Der Herr, so wie wir es eben gelesen haben, hat ja auch seine Hand gehalten über die Frauen, über alle Menschen in dieser Stadt. Denn sie hatten niemanden getötet, sondern haben sie weggeführt und sind ihres Weges gezogen. Die Amalekiter hätten allen Grund gehabt, Ziklag, die Leute dort zu töten. Warum haben sie es nicht gemacht? Wahrscheinlich, weil der Herr sie eine Hand drüber gehalten hat. Er hat es ihnen nicht erlaubt. Die Amalekiter wussten das nicht. Sie haben es einfach so gemacht, aus ihrem eigenen Bestreben heraus. Aber wir wissen, es war der Herr. Der Herr hält alles, was geschieht, fest in seiner Hand. Wenn es uns schlecht geht, dann wissen wir auch, der Herr hält das, die Situation, in der wir uns befinden, in seiner Hand. Es geschieht nichts, was er nicht vorher so gewollt hätte. Und so bewertet David seine Lage und wendet sich auch an den Herrn. Auch wenn er das nicht weiß, was wir wissen, aber er weiß, der Herr kann ihn stärken. Er vertraut auf den Herrn, auch ohne Beweise. Aber wie wird der Herr ihm helfen? Wird der Herr ihm seine Stadt zurückgeben können, die verbrannt ist? Wird er ihm seine Frauen zurückgeben können, die weggeführt sind, vielleicht sogar mittlerweile getötet worden sind auf dem Weg? Wird er ihn schützen vor seinen eigenen Männern? Offene Fragen, die er sich nicht beantworten kann. Trotzdem, er wendet sich allein an den Herrn. Wenn wir uns diese Geschichte im Ganzen einmal anschauen, dann markiert dieser Vers den Wendepunkt in der Erzählung. Es ist häufig im Alten Testament so, dass der zentrale Vers einer Geschichte oder auch in den Psalmen, in den Propheten, in vielen Büchern, ist es oft so, der zentrale Vers markiert den Wendepunkt. Besonders dann, wenn dort etwas vorkommt, was wir vorher nicht hatten. So wie hier dieser überraschende Satz, David stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Und das ist dann auch der zentrale Vers, wenn man dann die Verse durchzählt, dann kommt man dann am Ende, das ist jetzt der Vers 6, also 5 Verse weiter, in Vers 11, würden wir dann den Sieg Davids über die Amalekiter erwarten. Lass uns also mal gespannt sein, was wir dort vorfinden werden. Denn David macht ja das Richtige und müsste dafür dann auch sein Vertrauen belohnt bekommen. Also sehen wir mal, was passiert. David fragt zunächst seinen Priester Abiathar um das Ephod, das er dann auch bekommt. Warum gerade dieses Ephod ist viel diskutiert. Wahrscheinlich will David einfach nur eine sichtbare Antwort haben für sich und seine Mannschaft. Und so benutzt er dieses Ephod, um eine Frage beantwortet zu bekommen mit Ja oder Nein. Soll ich diese Schafe folgen? Werde ich sie einholen? David fragt, ob er sie einfach einholen wird. Er wagt nicht zu fragen, kann ich meine Frauen befreien? Eine offene Frage, die er sich wahrscheinlich nicht traut zu fragen. Und was antwortet der Herr? Verfolge sie. Du wirst sie ganz gewiss einholen. Du wirst sie ganz gewiss befreien. Die Antwort auf die zweifache Frage Davids ist ein dreifaches Ja des Herrn. So ist Gott. Die unausgesprochene Wunschfrage von David beantwortet der Herr auch. Ganz gewiss wirst du sie befreien. So ist Gott. Er gibt uns nicht nur das, was wir von ihm erbitten, sondern darüber hinaus. Auch das, was wir im Geheimen unausgesprochen uns von ihm erwünschen, wo wir uns gar nicht trauen zu beten. Wie oft denken wir mit unseren menschlichen Gedanken, eigentlich möchte ich gerne mehr haben als das, worum ich eigentlich im Vertrauen nur beten kann. Aber meinst du nicht, dass Gott auch deine Gedanken lesen kann? Glaubst du nicht auch, dass Gott genau weiß, was du dir denkst, im Geheimen aussprichst, ohne es ausdrücklich zu nennen? Es ist ein bisschen heuchlerisch, dann nur das zu beten, wo ich denke, ach ja, der Herr kann das ja einfach tun. Einholen geht ja, ist ja nicht so schwer, das ist ein großes Volk, die müssen sowieso langsam laufen. Ich habe nur ein paar hundert Mann bei mir, ich kann viel schneller ziehen. Und die haben auch noch die ganzen Frauen dabei und die Kinder und alles mögliche, alte Leute noch dabei. Also ich bin ja viel schneller. Einholen kann ich sie sowieso. Dazu brauche ich eigentlich gar nicht zu beten. Aber eigentlich will ich ja wissen, ob ich meine Frauen befreien kann. Und das ganze Volk befreien kann. Aber das traue ich mich ja nicht zu beten. Geht es uns nicht manchmal genauso? Wir beten nur das, was sowieso selbstverständlich gemacht werden kann, wozu wir Gott eigentlich auch gar nicht brauchen. Aber wir trauen Gott nicht zu, uns etwas zu geben, was wir nicht können. Ja, Gott weiß, was wir eigentlich wollen. was wir brauchen. Und er kann es auch das geben. Aber dann stehen wir am Ende da und haben eine Gebetserhörung erfahren für ein Gebet, das wir gar nicht gebetet haben. Und dann können wir auch nicht, leider, auch nicht die Erfahrung weitergeben, der Herr hat Gebet erhört. Denn das, was er uns gegeben hat, hätten wir auch von uns aus machen können. David stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Er betete so wie wir. Nur das, was er eigentlich auch selbst gekonnt hätte. Er wollte einfach nur eine Bestätigung dessen haben, was er sowieso alleine kann. Und er erfährt eine Gebetserhörung für etwas, was er eigentlich wollte. Aber vor seinem Volk weiß keiner, dass es tatsächlich eine Gebetserhörung sein wird. Und so verliert er das Zeugnis. Das ist etwas, was nicht so gut ist. Und David ging, und sie kamen an den Bach Besor. Dann kommt der erste Rückschlag. Es bleiben einige zurück. Wie viele? Wahrscheinlich etwa 200 Mann. So bleiben von ursprünglich 600 Mann nur 400 Mann übrig. David geht trotzdem weiter. Er hat die Verheißung des Herrn und sein Gebot, die Amalekiter einzuholen und die Gefangenen zu befreien. Und der zweite Rückschlag kommt schnell. Nochmal 200 Mann bleiben stehen. Sie sind zu erschöpft, um weiterzugehen und über den Bach zu gehen. Und so bleiben von 600 nur noch 200 übrig. Und so kommen wir an den Vers 11. Mit 200 Mann gegen eine große Rotte der Amalekiter. Was finden wir in Vers 11? Und so kommen wir zum dritten Punkt, handle nach Gottes Wort. In Vers 11 finden wir einen Ägypter auf dem Feld. Und sie brachten ihn zu David. Ein Ägypter? Was hat der hier zu suchen? David weiß nicht, was er soll. Aber wir wissen das. Dieser Ägypter ist von Gott gesandt, um David zum Sieg über die Amalekiter zu verhelfen. Die Männer von David bringen den Mann aus Verlegenheit und Pflichtbewusstsein zu David. Aber wir wissen, das ist der Gesandte Gottes. Was soll dieser Ägypter hier? Wenn der von Gott gesandte Helfer ist, ja, dann befragt ihn doch. Nehmt ihn doch auf und macht mit ihm irgendwas, dass er den Sieg bringt. Und was passiert? Sie geben ihm erstmal ein Festmahl. Sie gaben ihm Brot und er aß. Sie gaben ihm Wasser zu trinken. Sie gaben ihm Feigenkuchen und 2 Rosinenkuchen. Und er isst und er isst und er isst und er isst. Mann, der Mann muss ja wirklich hungrig gewesen sein. Und sein Geist kam wieder zu ihm zurück. Denn er hatte 3 Tage lang kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sagte zu ihm, zu wem gehörst du? Und woher bist du? Moment mal, ist das alles? Ist das alles, David, was du wissen möchtest? Verfehlst du schon wieder den Plan Gottes? Siehst du jetzt nicht den Plan Gottes? Siehst du nicht, dass dieser Mann das Werkzeug Gottes sein soll, damit du die Amalekiter besiegst? Was ist los mit dir, David? Aber geht es uns nicht oft genauso? Der Herr beantwortet unsere Gebete und wir sehen es nicht. Der Herr gibt uns Menschen in unseren Weg, die geben uns irgendwelche Ratschläge. Wir sehen es nicht, dass es vom Herrn ist. Der Herr bringt Umstände in unser Leben, die ganz eindeutig auf den Herrn verweisen und wir sehen es nicht. So wie David blind ist für das Wirken Gottes, so sind auch wir manchmal blind für das Wirken Gottes. Wir nutzen die Situation nicht. Was macht Gott? Gott stellt sich trotzdem dazu. Dieser Ägypter sagt, ein junger Ägypter bin ich, der Knecht eines amalekitischen Mannes. Und mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kerititer und über das Land von Juda und über das Südland von Kaleb. Und sie haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Oh, ein Volltreffer. der Mann, ein Mann, ein Ägypter, ein ehemaliger Sklave der Amalekiter, nicht interessiert am Wohlergehen seines Herrn, seines amalekitischen Herrn, war sogar Teil des Kommandos, das Ziklag verbrannt hat. Er weiß ganz genau Bescheid. Ein Volltreffer. Augenzeuge des Überfalls auf Ziklag, sogar Teil des Überfallkommandos. Der Mann, den David braucht. Genau der Mann, den der Herr gibt. So ist Gott. Und das Übrige regelt sich von selbst. Willst du mich zu dieser Schar hinabführen? Fragt David. Und er antwortet, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten wirst und mich nicht in die Hand meines Feindes ausliefern wirst. Und ich will dich hinabführen zu der Schar. Natürlich tut David das, ganz klar. Und so geht David mit dem Ägypter und führt, der sie führt, zu den Amalekitern führt. Wo ist dein Ägypter? Wo ist der Mann, die Frau, wo ist der Mensch, den der Herr in dein Leben schickt, der Herr in dein Leben sendet? Wenn es dir so schlecht geht, dass du nicht mehr wagst, zum Herrn zu beten, ihm das zu sagen, was dich wirklich bewegt. Wo ist dein Ägypter? Wer ist dein Ägypter? Wer ist der Mann, die Frau, die der Herr in dein Leben senden möchte? Ja, gesendet hat, was du nur noch erkennen musst. Wo redet der Herr zu dir? Durch wen redet der Herr zu dir, wenn es dir so schlecht geht, dass du selbst nicht mehr vertrauen kannst? Und wir haben gesehen, der Wendepunkt war gewesen, dass David in seiner schwierigen Situation sich auf den Herrn verlässt, sich in dem Herrn stärkt, auf den Herrn vertraut, wegschaut von den Umständen auf den Herrn. Und am Ende erkennt David den Willen Gottes. Und das Wirken Gottes wird ihm groß, nachdem er sich wirklich eingelassen hat auf seinen Ägypter. Er sieht die Amalekiter und er sieht, dass sie fröhlich sind. Und David zögert nicht lange, er schlägt sie. Kaum einer bleibt übrig, außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und flohen. Und David befreit alles, auch seine beiden Frauen befreit er. Es fehlt ihnen nichts, vom Kleinen bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute, noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder, sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sagten, dies ist die Beute Davids. So ist Gott. David hat gebeten, werde ich sie einholen? Der Herr hat gesagt, du wirst sie befreien sogar. Und was tut der Herr? Noch einen drauf. Noch die Beute dazu. Schafe und Rinder, die gar nicht aus Ziklag kommen. Schafe und Rinder der Amalekiter, das ist die Beute Davids. Der Herr gibt noch einen drauf. Wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir tatsächlich sein Wirken anerkennen und danach handeln. David erkennt am Ende Gottes Wirken, weil er sich auf den Herrn verlassen hat. Was lernen wir aus dieser Erzählung? Was lernen wir aus dieser Begebenheit aus dem Leben Davids? David befand sich in einer schwierigen Lage. Ohne Ehre, ohne Besitz, ohne Frauen, seine eigenen Männer wollen ihn töten, kräftemäßig am Ende. Aber in drei Schritten kommt David zum Ziel. David ruft den Herrn, seinen Gott, an. Er lässt sich von ihm stärken. Dann handelt er nach seinem Wort. Zunächst einmal übt er einfach nur die gebotene Gastfreundschaft in der Wüste. So schenkt der Herr ihm einen Menschen, der ihm den entscheidenden Hinweis gibt. Und dann erkennt er Gottes Wirken, er geht den Weg des Herrn und erhält nicht nur das verheißene Ergebnis, sondern sogar noch eine Belohnung obendrauf. David geht uns voran. So auch können wir in schwierigen Lagen gestärkt herauskommen. Verlassen wir uns auf den Herrn. Rufen wir den Herrn, unseren Gott, an. Wenn es uns schwierig geht, wir nicht mehr weiter wissen, lass uns auch hören auf das, was andere Menschen uns sagen. Gott redet durch andere Menschen zu uns, gerade dann, wenn wir vielleicht auch nicht mehr zu ihm reden können, die Bibel auch nicht mehr lesen können, sie vielleicht auch gar nicht mehr verstehen in dieser Situation. Menschen schickt Gott dann zu uns, die uns das Wort Gottes weitergeben können. Erkennen wir das? Wollen wir uns stärken lassen vom Herrn? Nehmen wir es doch an, was der Herr uns gibt. Dann werden wir Gottes Wirken erkennen. Dann werden wir nicht nur das verheißene Ergebnis empfangen, sondern noch viel mehr. Als Belohnung erhalten wir noch mehr als das, was wir verloren haben. Uns geht es wieder besser. Und nicht nur das, wir haben eine Erfahrung mehr gemacht mit unserem Herrn, dass es sich lohnt, auf ihn zu vertrauen. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das war sein Wendepunkt in der schwierigen Situation. Mögen auch wir uns stärken im Herrn, unserem Gott, wenn es uns schlecht geht, und auf ihn allein vertrauen. Er kann und wird uns helfen. Amen.